So, guten Abend, liebe Geschwister. Heute Abend, erster Abend, Sonntag, 18. Juni, wer es noch nicht weiß. Ja, ich freue mich, dass wir wieder hier zusammenkommen dürfen unter Gottes Wort. Und der Herr möge es segnen und möge Frucht daraus bringen. Das ist das Wichtige, Frucht. Und ich komme auf das Thema, auf das Wort noch zu sprechen. Frucht dürfen wir bringen, wenn wir eingewurzelt sind in Christus. Das stammt noch nicht mal von mir. Das stammt von einem Redner aus Juni oder August irgendwann mal. Und das habe ich mir gut gemerkt. Ja, also, und nun freue ich mich, dass wir hier sind und dass wir im Geist Gemeinschaft haben und unter dem Wort. Heute Abend war eigentlich im Programm angegeben Psalm 49. Ich habe das, nachdem ich mit den Vorbereitungen fertig war, umgedreht. Das kommt erst am Mittwoch dran. Heute Abend der Wille Gottes nach Römer 12, Vers 2. Die Verse sind schon einmal gelesen worden. Ich lese sie noch einmal. Ich ermahne euch nun, Brüder. Da würde ich sagen, ich ermuntere euch, Brüder. Durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist oder vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig diesem Äon, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die genaueren Übersetzungen unserer Zeit, da gibt's wenige, noch nebenbei gesagt, schreiben hier wie folgt, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Zum Beispiel die revidierte Elberfelder Übersetzung. Heinz Schumacher übersetzt, wie von mir zitiert, der Gute, der Wohlgefällige und der Vollkommene Wille Gottes, und fügt dann hinzu, mit dem guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes ist das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene gemeint. Er lässt also die Übersetzung der nicht revidierten Elberfelder Bibel stehen. Und das ist ja letzten Endes auch der Sinn des Textes, dass wir das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene im Willen Gottes erkennen dürfen. Oder noch einmal ganz einfach, den Guten, den Wohlgefälligen und den vollkommenen Willen Gottes. Darf ich hinzufügen, diesem Text hat sich ja einmal vor vielen, vielen Jahren Arthur Muhl gewidmet. Ich erinnere mich noch, dass er zum guten Willen insbesondere auch das Gesetz gerechnet hat, zum wohlgefälligen Willen die Sohnschaft und zu dem vollkommenen Willen die Eidschwüre Gottes, obwohl ich ihm da nicht ganz folge. Ich habe mir diese Ausführungen nicht mehr herausgesucht, aber von der Vorarbeit durfte ich doch profitieren, das möchte ich hinzufügen. Nun beginnen wir. Der gute Wille Gottes, für gut steht hier im Griechischen Agathon. Wir kennen die Frau mit dem Namen Agathe, das war immer ein bekannter Name. Gott ist gut. Das lesen wir im Psalm 119, Vers 68, und er tut Gutes. Dass die ganze Stelle lautet, du bist gut und tust Gutes oder bist gut tätig. Gott ist gut und ist gut tätig. Eine Stelle, die mich überaus fasziniert. Gott ist gut. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 17, einer ist der Gute. Der Vater natürlich. Weil wir nach Epheser 5, Vers 1 Nachahmer Gottes sein sollen, sollen wir auch das Gute nachahmen, das Gott in sich trägt. Jesus hat uns herausgenommen aus dem gegenwärtigen bösen Äon, und zwar nach dem Willen Gottes, Galater 1, Vers 4. Das entspricht seinem guten Willen. Er wollte es so. Und wir sollen nicht im Bösen stehen bleiben, sondern sollen das Wesen Gottes an uns tragen durch Jesus Christus. Und jetzt wird auch verständlich, warum Paulus in Römer 12, Vers 21, also noch im 12. Kapitel, formuliert, lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Steht nicht mehr, mehr das Skript habe ich rausgestrichen, aber trotzdem am Samstag kam am Abend, hat Gott das Ähnliche oder fast gleiche zu Kain gesagt. Überwinde das Böse mit dem Guten. Nur er hat es nicht getan. Aber wir tun es und wollen es tun. Und Römer 12, Vers 9 lesen wir. In Römer 12, Vers 9 hat er schon vor diesem Vers 21 in Römer 12 formuliert, haltet fest am Guten. Der Vers lautet sogar, die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheue das Böse, haltet fest am Guten. Der gute Wille Gottes entspringt seinem Wesen, entspringt einfach seinem Gutsein. Er kann gar nicht anders sein. Was von Gott kommt, ist gut, ist niemals böse. Auch wenn wir es meinen vielleicht. Gott ist immer gut. Und er erfüllt auch all das Gute, das er verheißen hat. Wir lesen in 1. Könige 8, Vers 56, das ist bei Salomo, kein einziges Wort ist dahin gefallen von all seinem guten Wort. Nicht wahr? Zum Gutsein Gottes gehört auch sein gutes Wort. Bei Josua gab es schon eine erste Erfüllung nachzulesen, Josua 21 und 23. Es fiel kein Wort dahin von allen den guten Worten, welche Yahweh zu dem Hause Israel geredet hatte. Alles traf ein. Wunderbar. Und so wird sich das gute Wort, das sind letztendlich alle seine gewaltigen Verheißungen erfüllen. Verheißung heißt im Hebräischen unter anderem, es gibt dann andere Wörter, Imra mit einem H am Schluss, das kommt von Amar sprechen. Das ist das lebendige Wort, die lebendige Rede, die lebendige Zusage, die lebendige Verheißung. Besonders auffällig ist das Wort im Psalm 119, wenn es entsprechend übersetzt wird. Aber dazu noch ein Wort aus Jeremia 33, Vers 14. Siehe, Tage kommen, spricht Yahweh, da ich das gute Wort erfüllen werde, welches ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. Das wird sein. Das glauben wir alle. Dann gibt es noch den guten Geist Gottes, Nehemia 9, Vers 20, das war der gute Geist in der Wüste, gute Geist Gottes in der Wüste, um sie zu unterweisen und zu belehren. Es gibt noch eine Stelle in Psalm 143, Vers 10, lese ich jetzt nicht. Das könnt ihr selbst nachlesen, wenn ihr die Stelle behalten könnt. Das zweite, was vom guten Willen oder schon das dritte eigentlich, das von dem, was von dem Gutsein Gottes kommt, das ist seine Schöpfung. Und sein Schöpferwille. In der Schöpfungsgeschichte ab 1. Mose 1, Vers 4 kommt mehrfach vor, dass das, was Gott geschaffen hat, gut ist oder gut war, wie man will. Am Ende in 1. Mose 1, Vers 31 heißt es, dass all das, was er gemacht hat, sogar sehr gut war. Der gute Wille Gottes hat alles zu seinem ersten Ziel, müssen wir sagen, ersten Ziel gebracht, die Schöpfung und dann die Erschaffung des Menschen. Und als der Mensch geschaffen war, sagte er Gott sogar, ich wiederhole es, sehr gut, wie schon eben gesagt, sehr gut. Liebe Geschwister, wir sind eine sehr gute Schöpfung. Gottes muss, dass wir das wissen. Auch wenn der Sündenfall dazwischen war, das bleibt trotzdem eine gute Schöpfung. Was Gott getan hat, war ein gutes Werk. Und wir sollen als seine geliebten Kinder wiederum gute Werke tun. Wir sollen sogar nach Kolosser 1, Vers 10 in jedem guten Werke Frucht bringen. Kommt nochmals das Wort Frucht vor. Das lesen wir auch nochmals in 2. Timotheus 3, Vers 17, dass der Mensch Gottes vollkommen sein soll und zu jedem guten Werke völlig geschickt. Es geht durch die Gnade, es geht durch das, was Gott uns vorbereitet hat. Ich komme auf die Stelle wohl auch noch zu sprechen. Doch wie können wir in jedem guten Werke Frucht bringen, Das geht nur, wenn wir, um es zu wiederholen, wenn wir in Christus eingewurzelt sind, wie ein guter Baum. Und ein guter Baum bringt einfach gute Früchte. Es ist einfach so. Wie Jesus sagt, Matthäus 7, 17 und 18. Gute Früchte nach innen, gibt es die guten Früchte nach innen, das ist unsere geistliche Vervollkommnung, innerlich. Und gute Früchte nach außen, das ist unsere Begegnung mit Menschen als Glieder am Leibe Christi, dass man spürt, wir sind Licht, wir haben Geist, wir sind Kinder Gottes. Und dann sind es eben auch Frucht nach außen, die guten Werke aller Art. Zu den guten Werken kann man noch 2. Korinther 9, Vers 8 hinzufügen, wo es heißt, dass wir überströmend sein können in jedem guten Werk und besonders dann noch die berühmte Stelle Epheser 2, Vers 10. Man hätte mich gesteinigt, wenn ich sie nicht gebracht hätte. Ist nicht ganz so schlimm natürlich. Denn wir sind sein Werk, sein Gebilde, manche übersetzen ihn auch mit Kunstwerk, geschaffen in Christus Jesus. Wozu? Um als Redner zum Fenster raus zu gucken auf die Straße, was passiert. Nein, zu guten Werken, welche Gott so vorbereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Das ist unser Auftrag. Da dürfen wir auch Gott bitten, dass er die guten Werke nicht tut, sondern wir vor die Füße legen. Das tut er auch. Und jetzt kommt noch etwas, die gute Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht. Da steht zwar nicht Agathon, sondern Eu. Eu kommt auch nachher mit dem wohlgefälligen Willen in Verbindung. Aber die gute Nachricht, das Evangelium, ich denke, das gehört hier dazu. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir von Gott eine gute Botschaft erhalten haben. Das ist das Evangelium, das wir bekommen haben. Dazu wenigstens eine einzige Bibelstelle, und das ist Römer 1, Vers 1, gleich der Beginn der Paulusbriefe. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Worüber? Was ist die frohe Botschaft, die gute Botschaft? Das Evangelium über seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist eine gewaltige Botschaft, eine gewaltige, gute Nachricht. Und jetzt kommt Atomut. Das nächste ist das Gesetz. Das war, wie ich schon sagte, das Thema von Atomul. Wir lesen in Römer 7, Vers 12 und 13a. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das Gesetz ist gut. Gereichte nun das gute Gesetz mir zum Tode, das sei ferne. Sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, auf dass die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das ist der Sinn des guten Gesetzes, dass die Sünde überaus sündig wird und damit sie, ich komme darauf zu sprechen, es abschaffen kann. Das ist der Hintergrund. Das Gesetz ist gut, doch wir werden durch das Gesetz überfordert, denn es steht in Römer 7, Vers 14 geschrieben, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Deshalb funktioniert das mit den fleischernen oder fleischlichen Menschen im Gesetz nicht. Aber das Gesetz hat eine Aufgabe, wie ich schon angedeutet habe. Es sollte die Sünde überaus sündig machen. Gott wollte die Sünde überaus sündig machen. Also eine maximale Sünde sollte erreicht werden, die dann Jesus hinaus auftrug aufs Kreuz, wo er selbst zur Sünde gemacht wurde, um sie dann endgültig abzuschaffen, indem er sie im Meer niederlegte, wo es am tiefsten ist, wie wir in Micha 7, Vers 19 lesen können. Das ist der tiefste Hintergrund des Gesetzes. Da ich kein geistlicher Mensch bin, sondern aus Fleisch und Blut bestehe, deshalb habe weder ich noch jeder andere Mensch jemals das Gesetz erfüllt noch erfüllen können. Nur einer hat es geschafft und das war Jesus selbst. Aber das Großartige daran ist, dass wir nicht mehr unter Gesetz stehen durch Jesus Christus, sondern unter der Gnade, Römer 6, Vers 14 und 15, und dass ein neues Gesetz in uns wohnt, nämlich das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Und damit stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, Römer 8, Vers 2. Und noch etwas steht in Römer 8, Vers 3, denn das dem Gesetz unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte. Ein etwas komplizierter Satz, aber wir wissen das alle, dass Jesus die Sünde verurteilte durch seinen Tod und dass die Sünde durch ihn abgeschafft wurde, hinuntergetragen in die Tiefen des Meeres. Nun kann man natürlich fragen, ja, ich sündige immer noch und Jesus ist schon dafür gestorben. Ich darf da mal ein Beispiel aus der Buchhaltung bringen. Da gibt es die sogenannten antizipativen Posten. Das heißt, wenn ich im Dezember Miete bezahlt kriege, aber schon für den Juni, dann muss das irgendwie in die Buchhaltung einstellen und das nennt sich antizipativ. So hat auch Jesus, sagen wir, im Dezember schon für die Sünde gelitten, auch für Sünden, die erst im Juni im nächsten Jahr passieren. Also er hat alles schon getragen. Es gibt nichts, was er nicht getragen hätte. Also, es ist ein neues Gesetz in uns, nämlich das Gesetz der Sünde und das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und damit stehen wir nicht mehr unter Sünde und dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also noch einmal, niemand konnte das Gesetz überwinden oder gar abschaffen. Das konnte nur Jesus und er hat es auch getan. Verlassen wir den guten Willen Gottes. Die Bibel ist ja voll mit dem Wort im Neuen Testament, Agathon, im Alten Testament, Tov. Das kann man gar nicht alles in einer Stunde vortragen. Jetzt kommt der wohlgefällige Wille Gottes. Der wohlgefällige Wille Gottes ist zunächst das, was den Menschen, den Sohn und die Söhne betrifft. Wohlgefallen heißt im Griechischen Eudophia, da ist auch diese Vorsilbe Eudobein. Und wohlgefällig heißt Euareston. Wir lesen in Lukas 2,14 folgendes nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. In den Menschen des Wohlgefallens. Nicht, wir kennen das von Luther und von Weihnachtsgeschichte und Krippenspiel und bei den Menschen ein Wohlgefallen. Nein, es steht dort in den Menschen des Wohlgefallens. Für Gott sind die Menschen des Wohlgefallens. Er hat sie geschaffen und er hat Wohlgefallen an ihnen. Auch wenn sie gesündigt haben. Jesus kam in eine sündige Welt. Aber die Menschen bleiben trotzdem die Menschen des Wohlgefallens Gottes. Das hat er bei der Geburt Jesu deutlich sagen lassen, der lebendige Gott. Das lässt sich nur erklären, weil Jesus gekommen ist, um die Sünde abzuschaffen. Die Menschen sind die Menschen des Wohlgefallens. Wunderbar, alle. Ausnahmslos. Das zweite ist der Sohn seines Wohlgefallens. Wir lesen. Matthäus 12, Vers 18, das ist so ein Einschub, da streitet sich Jesus mit den Pharisäern und dann sagt Matthäus auf, dass die Schrift erfüllt würde. Ich lese. Matthäus 12, Vers 18. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Ich lese noch zwei Verse weiter. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis dass er das Gericht zum Siege geführt hat. Die Stelle muss sich merken, dass Matthäus 12, Vers 20, so ein Kernvers, jetzt noch 21. Und auf seinen Namen werden die Nationen hören. Hoffen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 42, Vers 1 bis 4. Und die Stelle sagt eindeutig, dass das Wohlgefallen Gottes des Vaters auf seinem Sohn ruht. Und das Besondere an dieser Stelle ist, dass hier von der Seele Gottes gesprochen wird. Im Alten Testament kommt das immer mal wieder vor. Er spricht von der Seele Gottes. Gott hat eine Seele. Und aus seiner Seele kommt wie beim Menschen auch das Wohlgefallen. Engel haben keine Seele, aber Gott hat eine Seele, die lebt. Wie das im Einzelnen zusammenhängen mag, muss uns hier nicht beschäftigen. Vielleicht verstehe ich das nicht, wir verstehen es vielleicht auch gar nicht. Aber es ist wichtig, dass Gott eine Seele hat und damit auch mitfühlen kann mit uns Menschen. Das ist nicht nur so ein fernes Geistwesen, sondern Gott hat eine Seele und kann mitfühlen. Wo Leben ist, dort ist auch eine Seele. Und Gott hat Leben, ist Leben, deshalb hat er auch eine Seele. Dass Gott, der Vater, am Sohn wohlgefallen hat, steht natürlich auch im Zusammenhang mit seiner Taufe. Wir kennen ja alle die Stelle, ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und auf dem Berg der Verklärung noch einmal. Das wisst ihr alle auswendig. Allerdings kommt nur in Matthäus 12, Vers 18 die Sache mit der Seele Gottes vor, und deshalb habe ich diese Stelle gelesen. Noch eine Stelle aus 2. Petrus 1, 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine Stimme an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Berg der Verklärung. Und jetzt kommen die Söhne dran. Jetzt waren sie erstmal alle Menschen dran, die Menschen des Wohlgefallens. Jetzt kommt der Sohn, an dem er Wohlgefallen hat oder hatte. Und jetzt kommen wir dran, die Söhne. Wenn der Vater am Sohn Wohlgefallen hat, dann auch an den Söhnen, das ist selbstverständlich. Wir lesen in Epheser 1, Vers 5. Und wie er, Gott, uns zuvor bestimmt hat, durch Jesus Christus zur Sohnschaft, für sich selbst nach seinem Wohlgefallen seines Willens, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist die gewaltige Botschaft an die Söhne, dass er wohlgefallen hat und sogar sie für sich selbst bestimmt hat, nicht für irgendjemand anderes. Für sich selbst auserwählt hat. Mehr geht nicht. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist dann letzten Endes der konsequente Vers, der dazugehört. Und natürlich Epheser 1, Vers 9 bis 11, jetzt geht es noch eine Steigerung. Jetzt sind wir erst die Söhne mal dran gewesen. Jetzt sind wir. Heute sind wir die Söhne, die anderen kommen. Es war ein zukünftiger Akt, aber das entspricht seinem Zeugungswillen und seinem Zeugungswillen, seinem Vaterwillen und damit auch seinem Wohlgefallen. Er will Vater sein. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Jesus sagt zu Nikodemus: Ihr müsst von Neuem von oben her gezeugt werden, Johannes 3, Vers 7. Und wir haben es nach Titus 3, Herzlichkeit durch die Waschung der Neuzeugung und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und jetzt sollen und dürfen wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Das ist ein Wort aus Römer 6, Vers 4. Nach Sohn, Söhnen, all Gott, Vater, Gott will zeugen. Ein weiteres Thema des Wohlgefallens Gottes. Das wohlgefällige Opfer Jesu. Wenn wir Hebräer 10 aufschlagen, dann finden wir dort ein Zitat aus Psalm 40. Um der Klarheit der Aussage willen, bleiben wir bei Hebräer 10 stehen. Das hängt damit zusammen mit dem hebräischen Wort Ratzon, das Wille und Wohlgefallen heißen kann. Deshalb bleiben wir jetzt im Neuen Testament und nehmen diese Stelle. Darum, also Hebräer 10, 5 bis 10, in Ausständen. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Erinnern wir uns das Gesetz? Kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich als der Sohn: Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Indem er vorsagt: Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden hat, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und der Schreiber des Hebräerbriefes fährt in Vers 10 fort, durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Christi. An den alttestamentlichen Opfern hatte Gott kein Wohlgefallen, aber am Opfer des Leibes Christi, seines Sohnes. Und jetzt kommt diese noch eine feine Ergänzung, wie ich schon erwähnt habe. Im Hebräischen gibt es noch eine feine Ergänzung. Wille und Wohlgefallen sind dort dasselbe Wort, nämlich Ration. So lautet Hebräer 10, Vers 9 in Psalm 40, und dort ist es der Vers 8 oder was, Vers 9. Dein, nicht dein Wille, sondern dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz, deine Tora ist in meinem Innern. Jesus wollte grundsätzlich den Willen, nach der Psalmübersetzung, auch das Wohlgefallen Gottes tun. Dann noch Jesaja 53, Vers 10. Denn Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, und er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern, und das Wohlgefallen Jahwes wird in seiner Hand gelingen. Alles, was der Sohn tun sollte und getan hat, ist nach dem Wohlgefallen und nach dem Willen Gottes. Ausnahmslos. Gott hat ja am Gesetz kein Wohlgefallen, deshalb lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 5, dass an den meisten der Israeliten in der Wüste Gott kein Wohlgefallen hatte. Das Zeichen dafür war, dass sie in der Wüste hingestreckt worden sind. Das war wegen ihres sündigen Fleisches, welches das Gesetz nicht halten konnte. Aber dafür gibt es noch ein wunderschönes Wort für uns. Ein wunderschönes Wort für uns. Römer 7, Vers 22. Denn ich habe Wohlgefallen, schreibt Paulus, und wir alle ja auch, denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Das ist ein geistliches, ein himmlisches Gesetz, und wir sind ja neu gezeugt. Wenn Paulus das schreibt, dann hat auch Gott Wohlgefallen an seinem Gesetz, das er in uns hineingelegt hat, das Gesetz des Geistes, des Lebens. Und als geistliche Menschen dürfen wir nunmehr nach diesem Gesetz leben. Es deckt sich letztendlich mit dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Ich sehe dich richtig nach da hinten. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben. Was den Sohn betrifft auch die Söhne. Deshalb lesen wir in Römer 12, Vers 1. Ich ermuntere euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger, euer logischer Gottesdienst ist. Wenn wir uns also Gott hingeben, dann ist es für ihn wie ein wohlgefälliges Schlachtopfer. Die Söhne tun dasselbe, wie der Sohn getan hat. Jetzt möchte ich noch etwas erklären. Bleiben wir noch bei den Erbarmungen stehen. Dort steht im Grundtext eigentlich Mitleid. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Mitleid und Erbarmungen. Ich kann mit einem anderen Menschen Mitleid haben. Zum Beispiel, mein Nachbarskind ist krank, sehr krank. Ich habe Mitleid mit ihm. Aber wenn mein eigenes Kind krank ist, da erbarme ich mich über es und sorge dafür, dass es gesund wird und die Schmerzen weggehen. Das ist Erbarmen, es handelt. Mitleid, da steht man daneben, so bis zum gewissen Grad. Gott hat dem Sohn den Opferauftrag nicht weggenommen, deshalb hat es nur Mitleid. Und er nimmt uns auch unser Leid und unsere Schmerzen oder was uns begegnet, nicht weg. Aber er hat Mitleid mit uns und er begleitet uns. Das ist wichtig. Am Ende kommt dann sein Erbarmen, wenn er alles auflöst und löst. Und dann sollte man auch nicht mit Aman übersetzen. Das ist ja so 19. Jahrhundert, da haben wir noch den Zeigefinger hochgehalten. Dieses Wort Parakaleo, das heißt vielmehr ermuntern, zusprechen, nicht wahr? Man soll nicht mit ermahnen übersetzen, korrekter mit zusprechen und ermuntern. Paulus ermuntert uns, unsere Leiber als Opfer Gott hinzugeben. Das ist unser logischer, unser vernünftiger Gottesdienst. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir das fertig bringen. Und noch schon beim nächsten Bewege schon wieder um Hilfe schreien. Und dann ist das Opfer ein duftender Wohlgeruch. Wir finden das in Epheser 5, Vers 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Für uns hat er sich hingegeben, zunächst mal am Anfang. Und hat uns sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Dort steht jetzt nicht Wohlgefallen, aber das Schlachtopfer war auch ein duftender Wohlgeruch für Gott. Was kann es noch mehr geben? Das war der Wille und das Wohlgefallen Gottes, das Schlachtopfer Jesu. Das war für ihn ein duftender Wohlgeruch, nicht wahr? Das muss man tief schlucken, bis man das versteht. Doch in Bezug auf die Gemeinde finden wir den Begriff Wohlgefallen. Das lesen wir in Philipper 4, Vers 18. Schreibt Paulus, ich habe alles in Fülle und ich habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, eigentlich ein Schlachtopfer sogar. Gott wohlgefällig, nicht wahr? Da bringt der Epaphroditus dem Paulus irgendwelche Nahrungsmittel oder sonst irgendetwas mit ins Gefängnis. Und dann sagt Paulus, ein Schlachtopfer, ein wohlgefälliges Opfer, ein duftender Wohlgeruch. Das ist genau das, was Jesus auch getan hat. Das war ein Wohlgeruch für Gott, den Vater, und es war ihm wohlgefällig. Der Versöhnungswille Gottes gehört auch dazu. Gott selbst steht wohlgefällig hinter dem ganzen Opfer. Hinter dem ganzen Opfer geschehen. Von Golgatha natürlich. Wir lesen Kolosser 1, Vers 19. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, und damit ist Gott der Vater gemeint, in ihm, in Christus zu wohnen. Das war sein Wohlgefallen, dass er in Christus gewohnt hat damals. Und jetzt kommt's. Und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Das ist der Wohlgefallen Gottes, der Versöhnungswille, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Gott selbst war in Christus nach seinem eigenen Wohlgefallen, um alle Dinge mit sich zu versöhnen. Das war ein grundlegender Akt des Wohlgefallens Gottes. Damit sieht man, was Golgatha und das ganze Geschehen von göttlicher und Christ und Jesus Seite aus bedeutet hat und was es für Auswirkungen hat. Dazu gehört noch 2. Korinther 5, Vers 19. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnen und ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Gott war selbst in Christus, wie wir gelesen haben, durch die um die Versöhnung durch den wohlgefälligen Opfertod Christi herbeizuführen. Und das war sein wohlgefälliger Wille nach Römer 12, Vers 2. Und die Gemeinde ist heute die Übermittlerin dieses Versöhnungswillens Gottes. Welch ein Auftrag. Welch ein Auftrag. Ich lese noch ein Wort aus Philipper 2, Vers 13 für uns. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, und man übersetzt es vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Gott hat Wohlgefallen an unserem Handeln, den guten Werken und in unserem geistlichen Wandel. So, und jetzt kommt der letzte Punkt zum wohlgefälligen Willen. Der würdige Wandel nach dem Wohlgefallen Gottes. Zu einem wohlgefälligen Willen gehört auch der würdige Wandel. In Kolosser 1, 9 und 10 lesen wir, dass wir erfüllt sein sollen mit der Erkenntnis seines Willens. Hier steht wirklich Erkenntnis seines Willens. Das ist Gottes Willen. Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Es gehört zum Wohlgefallen Gottes, dass seine Kinder würdig und ihrer Berufung und Erwählung gemäß wandeln. Das hat uns Jesus vorgemacht, aber auch Paulus schreibt in diese Richtung, dass er es selbst getan hat. Dazu lesen wir noch eine Stelle aus Philipper 4, Vers 8 und 9. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwäget, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut. Und der Frieden Gottes wird mit euch sein. Seid meine Nachahmer, schreibt Paulus, und wir sollen auch seinen würdigen Wandel nachahmen. Das Wohlgefallen Gottes ist auf einem würdigen Wandel, haben wir in Kolosser 1, Vers 9 und 10 gelesen. Und jetzt der dritte Punkt, der vollkommene Wille Gottes. Dort steht im Griechischen ein Wort, das heißt Teleion. Und da hören wir alle das Wort Tele, Telos heraus. Das ist zielgerichtet. Der vollkommene Wille Gottes ist zielgerichtet. Auf ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich sein Vollendungswillen, sein Vollendungsziel. Dazu Römer 12, Vers 2 noch einmal. Und seid nicht gleichförmig diesem Äon, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Da müssen auch noch verwandelt werden dazu. Aber das ist der Prozess, in dem wir eben stehen. Dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Oder noch einmal, was das gute und das wohlgefällige und vollkommene ist. So geht es jetzt hier um den zielgerichteten Gotteswillen. Es ist sein Wille, der das Ziel im Auge hat und alles in die Vollkommenheit und in die Vollendung führen will und wird. Wir kennen, wie ich schon sagte, alle das Wort Telos und das bedeutet Ziel, Vollendung, Vollkommenheit. Alles zum Ziel bringen, das ist der Sinn dieser Stelle. Zunächst vollkommen sein. Schon Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 48 zu seinen Jüngern, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist ein Grundwort, das sich immer wieder im Neuen Testament findet. Das heißt also auch, auf die Ziele Gottes hinleben, in das Reich Gottes hinleben, was das Reich Gottes dann will und bewirkt und zum Ziel hat. Bezug auf die Gemeinde lesen wir Kolosser 4, Vers 12, Ergänzung zu unserem Ausgangswort, dass Epaphras, ein Knecht Christi Jesu, alle Zeit für die Kolosser ringt in den Gebeten, nun kommt das mit dem Ziel, auf das ihr steht, vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Das ist auch ein Wort, das ich benutzt habe für dieses Thema. Aber bis jetzt haben wir erst den guten, wohlgefälligen und vollkommenen betrachtet. Was ist dann aller Wille Gottes? Ich denke, in diesen drei Begriffen steckt der ganze Wille Gottes drin. Also einmal, auf das er steht, vollkommen, zielgerichtet, in göttlichem Wesen, in göttlicher Art und Weise. Und dass wir auf das Vollendungsziel ausgerichtet sind, auf das Leben mit Gott droben im Licht. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Droben im Licht ist unsere Heimat, unsere geistliche Heimat. Und dann sollen wir auch noch überzeugt sein in allem Willen Gottes, von dem, was Gott will. Auch mit uns. Es sind manchmal harte Kämpfe, bis jemand weiß, was Gott mit ihm vorhat und will. Es geht mit der Schulwahl los und mit der Partnerschaft weiter und noch manche andere Dinge. Gehen wir zu 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Dort lesen wir, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und dass sie nütze ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann der Vers 17, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Jetzt ist der Mensch Gottes dran, wir. Der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschieht. Das gehört dann auch dazu. Der vollkommene Mensch Gottes ist nicht so zum Selbstzweck da, sondern seine Vollkommenheit äußert sich auch, indem er zu jedem guten Werk geschickt ist. Theorie und Praxis gehören zusammen. Teil 1, der gute Wille, und Teil 3, der vollkommene Wille, das gehört zusammen. Aber dann kommt noch was weiteres dazu. Unsere Vollendung in Heiligkeit. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit. Heiligung, geheiligt sein kann man auch übersetzen. Und dann lesen wir in 2. Korinther 7, Vers 1. Ein Vers, den sollten wir uns alle einprägen. Dauert lange, bis man es endlich geschafft hat. Aber man sollte ihn sich einprägen. Dass wir uns selbst reinigen sollen, von jeder Befleckung des Geistes, des Fleisches und des Geistes. Aber wir können unseren Geist beflecken. Indem wir die Heiligkeit vollenden, jetzt kommen wir das Heloswort dran, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Ja, heilig kann man nur werden in der Furcht Gottes und nicht in Überheblichkeit gegenüber irgendwelchen Dingen. Das heißt doch, dass wir die Heiligkeit in uns zur Vollendung, zum Ziel bringen sollen, damit sich das Wort aus 2. Mose an uns erfüllen kann. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wie Gott sollen wir heilig sein. Und wie Jesus. Und da hilft uns 1. Korinther 1, Vers 30. Wir müssen es nicht alleine tun, wie bei allem anderen auch, dass Christus uns zur Heiligkeit oder Heiligung geworden ist. Wenn Christus in uns lebt, immer wieder die berühmte Stelle Galater 2, Vers 20, dann lebt er auch seine Heiligkeit in uns aus. Das ist Christus in uns. Aber wir sind auch in Christus und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Das schreibt Paulus an Galater 3, Vers 3, ein ganz wichtiger Vers in diesem Zusammenhang. Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geiste angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleische vollenden, das Ziel erreichen, heißt das auch? Wollt ihr, Galater, oder wollen wir hier, die wir hier sind, unsere Vollendung durch das Fleisch herbeiführen oder durch den Geist, den wir am Anfang empfangen haben? Das ist eine deutliche Anfrage an alle Gläubigen, wie sie ihren Glaubensweg gehen und wie sie ihn zum Ziel und zur Vollendung bringen. Unsere Vollendung geschieht im und durch den Heiligen Geist und nicht durchs Fleisch. Das entspricht dem vollkommenen Gotteswillen und die Vollendung unserer Heiligkeit. Auch Römer 6, Vers 19 muss erwähnt werden. Also stellet jetzt eure Glieder dar zur Sklaverei der Gerechtigkeit und zur Heiligkeit. Es geht also auch um unsere Glieder. Auch die müssen in die Heiligkeit geführt werden. Alles muss in den Dienst Jesu und in das Ziel Gottes gestellt werden. Und von unserem großen Vollendungsziel lesen wir in Kolosser 1, Vers 22. Und dort heißt es, dass dadurch, dass wir nunmehr versöhnt worden sind, Gott uns heilig, tadellos und unsträflich vor sich hinstellen will. Das ist genau das, das wir einmal vor der Richterbühne Jesu erleben werden, 2. Korinther 5, Vers 10, und vor der Richterbühne Gottes, Römer 14, Vers 10. Und nach Kolosser 4, 12, was ich vorgelesen habe, sollen wir vollkommen dastehen, zielgerichtet, vollkommen, die Vollendung ausgerichtet, heute schon uns streben nach dem, was droben ist, zu was droben ist, streben nach Liebe. Das sind diese Dinge, die da dazugehören. Also in Kolosser 4, 12 sollen wir vollkommen dastehen. Aber hier in Kolosser 1, 22 will er uns heilig, untadelig und unbescholten vor sich hinstellen. So in dieser Form sollen wir einmal vor Gott stehen und heute schon vor unserem Herrn Jesus Christus, dort vor der Preisrichterbühne Gottes. Und dann einmal, ja, wenn wir vor ihm stehen werden. Das entspricht seinem Vollendungswillen und seinem Vollendungsziel. Die Gemeinde steht als erste vollendet vor ihrem Gott und Vater, aber die anderen werden folgen. Deshalb lesen wir im 1. Timotheus 2, Vers 4 vom Retterwillen Gottes. Der Retterwille Gottes, wir lesen dort 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Vollendungswille Gottes, der zielgerichtete Wille Gottes, dass alle Menschen errettet und zur Erkenntnis, zur Epignosis, nicht nur zum Wissen und Können, zur Eben, zum Ziel, tiefen Erfassen dieser Sache, zur Epignosis, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Wahrheit ist niemand anderes als Gott selbst. Und die Wahrheit ist niemand anders als Gott selbst. Nicht der Schein dieser Welt und nicht die Schatten, in denen wir leben, sondern die Gotteswirklichkeit selbst. Das ist die Wahrheit Gottes. Christus wird alle 3 Jahre unverhüllt, unverhüllt. Das ist die Wahrheit, wie man auch Gott sehen, unverhüllt. Das ist die vollkommene Wahrheit, die wir sehen. Noch 2 kurze Punkte. Die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Letzten Endes entspringt alles, was Gott hier nach seinem Willen tut, seiner Liebe. Wir lesen in Kolosser 3, Vers 14. Zu diesem allem aber ziehe die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Noch einmal, das Band der Vollkommenheit. Das Band, das die Vollendung herbeiführen will. Das Band, das zum Ziel bringen will. Alles hat Gott aus seiner Liebe herausgetan. Und die Liebe bringt auch alles wieder zur Vollendung. Dazu lesen wir in Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Retterwille Gottes, und wir sind errettet, und wir haben das erlebt, liebe Geschwister. Das hat die Gemeinde erlebt. Das wird aber einmal das Ziel Gottes mit allen Menschen sein, wegen seines Retterwillens, wie wir oben gelesen haben. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt. Das ist der Weg. Den habe ich überschrieben, der Weg. Wir lesen Römer 11, Vers 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Da steht es nur Gnosis. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Weg hast du aller Wege, so singen wir in einem Kirchenlied. Ja, seine Wege sind unausspürbar und führen zum Ziel, aber auch die Gerichte gehören dazu. Wir können sie nicht erforschen, die Gerichte. Sie sind unausforschlich. Wir werden erst in der Herrlichkeit einmal erfahren, was die Gerichte Gottes alles bedeutet haben und was sie zum Ziel gebracht haben, die Gerichte. Welcher Weg es war, auf dem wir zum Ziel kamen. Da lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 12. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wieder Epignosis, erkennen, wie ich von Gott erkannt worden bin. Er hat mich völlig erkannt. Und dann ist das Vollkommene gekommen. Dann ist Gott zu seinem Ziel gekommen. Wie ich sagte, erkennen wir heute stückweise, aber wir warten auf das Vollkommene. Und deshalb heißt es in 1. Korinther 13, Vers 10, wenn aber das Vollkommene, Teleion steht dort, wenn das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Wir leiden alle, mindestens ich, unter unserem Stückwerk, dass wir nur stückweise Dinge erkennen können, nachtun. Ja, so ist es. Wenn die Vollkommenheit Gottes da ist, dann ist alles stückweise Vergangenheit oder anders ausgedrückt. Wenn Gott zum Ziel gekommen ist, dann ist alles Stückwerk auch vorbei. Wir haben die Vollkommenheit Gottes erreicht oder anders ausgedrückt. Gott ist zum Ziel gekommen. Und das lesen wir dann in 1. Korinther 15, ab Vers 26. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen untergeordnet, Gott, dem Sohn. Wenn er aber sagt, dass alles untergeordnet ist, so ist auch offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat, nämlich Gott. Wenn ihm aber alles untergeordnet sein wird, wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm alles untergeordnet hat, auf dass Gott alles in allem sei. Das alles zusammen erreicht der gute, der wohlgefällige, der vollkommene Wille Gottes. Ich schließe mit Johannes 4, Vers 34. Dort spricht Jesus seinen Jüngern: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Das war die Aufgabe Jesu und ist sie heute noch. Sein Werk zum Ziel bringen, vollenden. Und ist sie heute noch. Und wird sie bis zum Ende sein. Und das ist das Werk Gottes vollendet. Und nach der Entrückung wird er das zusammen mit seiner Gemeinde tun. 2. Korinther 1, Vers 20. Und dann ist Haupt und Glieder vereinigt. Und wird tun den Willen Gottes nach seinem Wohlgefallen. Gott segne uns miteinander. Ich bete. Ja, Vater der Herrlichkeit, im Namen Jesu wollen wir vor dich treten. Und wir wissen, dass dein Wille nur heilig ist und dein Wille nur die Vollendung im Auge und im Ziel hat. Und dass du alles in deine Vollkommenheit, in deine Herrlichkeit führen wirst. Dass deine Liebe das Band der Vollkommenheit ist, dass alles das bewirkt. Vom ersten, Moment bis zum letzten Moment. Vom Ausgang bei Gott bis zum Heimkehr, bis zur Heimkehr von Gott. In das ganze Werk, das der Sohn gebracht hat, zum Ziel gekommen ist. Herr, und schenke uns einfach, dass wir deinen Willen auch tun. Und lass uns deinen Willen auch erkennen. Allen Willen Gottes steht in der Kolosserstelle. Lass uns deinen Willen erkennen. Auf der einen Seite mit deinen großen Verheißungen, auf der anderen Seite einfach auch mit uns. Dass wir wissen, das ist mein Weg. Das ist der Weg und Wille Gottes mit mir. Oft ein schweres Geschäft. Aber das tust du in uns, wenn wir uns dir ganz hingeben und uns als ein heiliges und wohlgefälliges Opfer auf deinen Altar legen. Du mögest es schenken und uns dazu ermuntern. Nun segne uns das Wort und segne uns auch jetzt diesen Anfang und dann segne auch die Fortsetzung unserer Freizeit und unserer Tage hier, dass wir alle zugerüstet werden und dass wir alle bereit gemacht werden für deinen Leib und für deine Ankunft, Wiederkunft, für deinen Tag, wo du uns in die Luft holst. Und segne uns heute Abend, schließe uns ein in deinen Frieden. Und alle möchte ich dir anbefeuern, die uns anbefohlen hast, unsere Familien und Häuser und Freunde und wem immer wir zugeordnet werden als Kinder Gottes, dass wir für sie Zeugnis sind, das mögest du alles segnen und in deine Hand nehmen. Wir wissen, der Feind rührt nicht, bis er so weit gekommen ist, dass er dich zum letzten Kampf herausfordert. Und dann wirst du der Sieger von Golgatha und der Sieger über alle Feinde sein. Und wir warten auf diesen Tag und diesen Augenblick, diesen Moment und freuen uns, dass du alles in deinen Händen hast. Vater, im Namen Jesu wollen wir noch einmal vor dich treten, dir danken. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.